Doc Talk. Allgemeinmedizin im Gespräch mit Dr. Iris Veit.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei Doc Talk Allgemeinmedizin im Gespräch. Heute zum Thema hausärztliche Betreuung von Sexarbeiterinnen. Was können wir lernen? Warum dieses Thema? Vor einiger Zeit habe ich meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Dr. Nike Blankenstein, kennengelernt. Sie ist Hausärztin und arbeitet bei Olga, einer Institution in Berlin, die ein erster Versorgungsort für Sexarbeiterinnen ist. Ein Zufluchtsort, ein Ort der Geborgenheit. Vor einiger Zeit habe ich Nike an diesem besucht und war davon sehr berührt. Und ich dachte, wir alle können lernen. Denn schon immer haben sich Ärzte eingesetzt für diskriminierte Menschen. Menschen nicht zu diskriminieren wegen Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer Herkunft soll in der Medizin mehr beachtet werden und ist ein allgemeines gesellschaftliches Thema. In der Medizin sollte das auch in Forschung, Ausbildung und Versorgung beachtet werden. Doch Bekundungen reichen eben nicht. Was tun? Und über welche Werte müssen wir bei uns nachdenken? Was könnte uns helfen bei unserer tagtäglichen Arbeit? Das möchte ich mit Frau Dr. Nike Blankenstein besprechen. Liebe Nike, ich grüße dich und freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Hallo Iris, vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung und für die Einladung zu deinem tollen Podcast.
Nike, könntest du erstmal schildern, was das Anliegen von Olga ist?
Ja, das Olga-Frauentreff ist eine Einrichtung, die es seit jetzt schon gut über 30 Jahren gibt. Und es ist eine sozialpädagogisch geführte Einrichtung für Frauen, die sich in und um die Kurfürstenstraße herum im Berliner Bezirk Tiergarten-Schöneberg aufhalten. Für alle Leute, die Berlin kennen, ist die Kurfürstenstraße ein Begriff. Die Kurfürstenstraße ist seit Ewigkeiten Straßenstrich. Das heißt, die Frauen, die sich da aufhalten, sind in der Regel Sexarbeiterinnen, viele von ihnen auch Drogenabhängige und obdachlos. Und das Olga-Frauentreff ist eine Einrichtung, die sich öffnet für all diese Frauen und erstmal einfach eine Art Zufluchtsort darstellt.
Wie bist du denn darauf gekommen, dich dort zu engagieren?
Vor gut 4 Jahren gab es eine Ausschreibung. Da hat eine Kollegin, die sozusagen meine Vorgängerin, die das über 10 Jahre lang dort, also die allgemeinmedizinische Sprechstunde gemacht hat, einen Ausschrieb gemacht und hat einfach Verstärkung gesucht. Und ja, ich war damals in Elternzeit und habe einfach nach einer spannenden Aufgabe gesucht, die ich so nebenher machen kann. Und so bin ich im Olga-Frauentreff gelandet. Und jetzt mache ich dort seit circa 4 Jahren einmal wöchentlich eine allgemeinmedizinische Sprechstunde für die Frauen, wo die Frauen mit ihren Belangen einfach reingelaufen kommen können.
Kannst du dich denn noch an die ersten Male erinnern, an dein eigenes Empfinden oder Erleben?
Also die ersten Male war ich ja recht nervös, bin da glaube ich mit sehr viel Aufregung rangegangen, wie das bei mir häufig so ist, wenn ich was Neues starte, wo ich noch nicht so genau weiß, was auf mich zukommt. Vielleicht sogar vergleichbar mit diesem Gefühl, wenn man alleine zum Nachtdienst in die Rettungsstelle geht, ja, mit so einem Gefühl im Bauch, man weiß nicht so richtig, was da auf einen zukommt und ob man das alles gemeistert kriegt. Und dann hat es aber zum Glück, glaube ich, gar nicht so lange gedauert, bis mir klar wurde, dass das hier im Olga anders läuft. Ja, dass man hier einfach wirklich nicht mit Sorge zum Dienst gehen muss. Und das ist dann, glaube ich, relativ schnell in eher Spaß und Freude übergegangen.
Ja, könntest du vielleicht einige Bemerkung machen, warum es anders ist?
Ja, in allererster Linie, man ist da ja nicht alleine, wir sind da ja ein Team. Ja. Das heißt, da sind immer mehrere Sozialarbeiterinnen und Sprachmittlerinnen und vor allen Dingen eine auch langjährig sehr erfahrene Krankenschwester. Genau, man ist nicht alleine da.
Ja, Nike, welche Frauen kommen denn zu dir?
Ja, sehr, sehr unterschiedliche Frauen. Also wie eingangs schon beschrieben, sind die allermeisten Frauen Sexarbeiterinnen, viele von ihnen auch drogenabhängig. Die Frauen kommen aus unterschiedlichen Ländern. Es gibt seit Jahren zunehmend viele Frauen aus den osteuropäischen Ländern, hier vor allen Dingen Ungarn, Rumänien, Bulgarien, die unterschiedlich geleitet hier landen. Ja, da wir haben Fälle von Frauen, die über den Menschenhandel hier hingekommen sind, viele Frauen aber auch über ihre Freunde beziehungsweise Zuhälter, das ist oft sozusagen beide Funktionen in derselben Person. Manche Frauen unter falschen Versprechungen hier hingelockt. Dann gibt es aber auch Frauen, die ja aus Deutschland kommen oder lange schon in Deutschland leben, die eben eine Drogenabhängigkeit haben, vor allen Dingen Heroinabhängigkeit und deswegen eben der Arbeit als Sexarbeiterin nachgehen. Und dann gibt es aber auch eine große Gruppe von, sag ich mal, älteren deutschen Frauen, die wirklich seit Jahrzehnten die Arbeit dort so machen und, sag ich mal, sehr selbstbestimmte Prostituierte sind, die auch mit einem ja, sehr starken Selbstbewusstsein auftreten, die sagen, ich bin Prostituierte, das ist mein Job und das mache ich gut. Ja. Das sind in der Regel auch die Frauen, die eine feste Unterkunft haben, die eine Krankenversicherung haben. So, und das sieht bei den Frauen, die da jetzt eher aus Osteuropa kommen oder die eben drogenabhängig und häufig auch obdachlos sind, natürlich anders aus. Die Frauen haben keine Krankenversicherung. Da ist dann unser medizinisches Angebot häufig das Einzige, was sie wirklich wahrnehmen können. Mhm.
Was sind denn die Erwartungen dieser Frauen an dich oder was sind die Beratungsanlässe, mit denen sie zu dir kommen in deine hausärztliche Sprechstunde?
Ja, also vielleicht erstmal dazu, die Frauen kommen erstmal mit ganz unterschiedlichen Erwartungen überhaupt ins Olga-Frauentreff. Ja, man muss sich das so vorstellen, wir sind da sozusagen unmittelbar in der Kurfürstenstraße. Quasi es gibt diesen offenen Kontaktbereich, das ist eine Art Café, ja, wo die Frauen einfach reinspaziert kommen können. Sie können dort umsonst Kaffee und Tee bekommen. Es gibt jeden Tag eine leckere, selbstgekochte, ausgewogene Mahlzeit, die die Frauen da zu sich nehmen können. Es gibt einfach Toiletten, Waschräume, die die Frauen wahrnehmen können. Es gibt das Angebot, eben, dass sie sich dort duschen. Von wirklich Handtüchern über Seife ist alles dort vorhanden und wird den Frauen zur Verfügung gestellt. Frauen können ihre Wäsche waschen und sie können sogar dort auch schlafen. Nur während der Öffnungszeiten, das Olga ist nicht nachts geöffnet, aber dann eben halt in den Nachmittag- bis Abendstunden können die Frauen dann dort schlafen. Außerdem verteilen wir Kondome umsonst und auch Nadeln und Kanülen eben für die IV-Drogenabhängigen und entsorgen auch die alten Kanülen dort eben fachgerecht. Ja. Das alles ist erstmal so das Grundangebot, was das Olga stellt, ja. Und dann natürlich das Angebot der Sozialarbeiterin. Also so können sie halt auch jederzeit einfach um Rat fragen, ja. Und dann es ist häufig so, dass die Sozialarbeiterin dann die Frauen auch weiterleiten und sagen, ja Mensch, guck mal, wir haben heute hier eine Ärztin da. Zum Teil gehen die Sozialarbeiterin auch raus auf die Straße, machen Streetwork und sagen den Frauen, wir haben heute eine Ärztin da. Wenn es was gibt, ja, dann kommt einfach rein.
Und weswegen wirst du denn jetzt um Rat gefragt von diesen Frauen?
Ja, ganz unterschiedlich, also von einfachen Erkältungsthemen über relativ häufig Blasenentzündungen, Frage nach Schwangerschaft, aber auch akute Schmerzzustände. Wir hatten auch schon Frauen mit einer akuten Blinddarmentzündung und auch der Wunsch nach Testung. Wir können die Frauen screenen auf HIV, Hepatitis B und C, auf Chlamydien, Gonokokken und Syphilis, also sozusagen ein STI-Screening machen. Ansonsten letztendlich auch mit jedem anderen Anlass, den man auch sonst als Hausarzt oder Hausärztin kennt. Ja. Relativ viel, wo ich dann auch sehr wenig machen kann, sind Zahnschmerzen. Die Frauen haben oft ganz desolate desolaten Zahnstatus. Und ja.
Ja, Nike, magst du uns einen Fall mal schildern, dass wir uns das besser vorstellen können?
Vielleicht, damit man mal so einen Eindruck bekommt, wie es ist, wenn sozusagen unterschiedliche Fachgruppen gut miteinander arbeiten, würde ich gerne mal erzählen von einer Frau, die im Olga schon länger bekannt ist, also da regelmäßig ein- und ausgeht. Eine polnische Frau, die heroinabhängig ist und sich eben aufgrund dieser Suchterkrankung dort auf der Straße prostituiert. Die kam ins Olga rein und ihre Hose und die Unterhose, die hing ihr sozusagen gerade noch, also nicht mal ganz über dem Gesäß. An den Unterarmen hat sie so mehrere Wunden, aus denen das Blut rauslief. Gesicht ganz verschmiert, der Schnodder, der aus der Nase kam, und sie wirkte wirklich vollkommen apathisch neben sich. Dann habe ich mit der Frau geredet, sie war ja auf jeden Fall noch ansprechbar, war offensichtlich, dass sie gerade sich einen Schuss gesetzt hatte, aber auf den ersten Blick, also war sie sozusagen schon stabil, die Wunden nicht tiefgehender, und da hat dann so im nächsten Schritt dann direkt die Krankenschwester gesagt, so komm, wir gehen jetzt erstmal ins Bad und gehen duschen, die Krankenschwester hilft ihr sozusagen dabei. In der Zwischenzeit hat die Sozialarbeiterin aus der Kleiderkammer passende Anziehsachen geholt und die Frau dann zu mir nochmal in die Medizin gebracht, wo ich ihr dann, also mir die Abszesse nochmal in Ruhe angeschaut habe, die versorgt habe und verbunden habe. Und dabei hat die Frau dann mir auch kurz berichtet, was eigentlich genau passiert war. Und zwar war die Situation so, sie war auf Entzug, das heißt, sie brauchte sozusagen dringend ihren nächsten Schuss Heroin, dafür eben das Geld. Und das ist leider so, dass viele der Freier da dann durchaus einen Blick für haben, welche Frauen gerade auf Entzug sind und diese Situation ausnutzen, die Frauen dann doch zu überreden, Praktiken zu machen, die eigentlich für sie tabu sind. Und genau das war der Fall. Sie hat sich da sozusagen dann zu überreden lassen, war darüber dann auch sehr traurig, hat das kurz erzählt, hat geweint. Und als ich sie dann sozusagen wieder in den Kaffeebereich gebracht habe, hat sie dann von den ehrenamtlichen Helferinnen noch ihr Abendessen serviert bekommen und konnte was essen und was trinken. Und so kann man sagen, war sie insgesamt, ich würde mal schätzen, 15 Minuten im Olga-Frauentreff, ja, und hat aber wirklich, also wenn man jetzt mal, sage ich mal, so ein Vorher-Nachher-Bild macht, ja, dann hat man einfach gesehen, was man einfach in diesen 15 Minuten, konnten wir als Team das schaffen, der Frau einfach wieder ein Stückchen Würde zu geben. Und wir haben natürlich, wir sind nicht ihre Probleme angegangen, nicht die Drogensucht, ja, sind nicht in die Tiefe gegangen. Was ist ihr da eigentlich genau passiert? Was für ein traumatisches Erlebnis hatte sie da gerade mit dem Freier? Aber sie hatte die Gelegenheit, es einmal anzusprechen und einmal kurz loszuwerden. Ja, sie hat was zu essen und was zu trinken bekommen und war einfach nach 15 Minuten wieder bereit, nach unten auf die Straße zu gehen.
Also du betonst, dass ihr so etwas wie Würde zurückgegeben habt?
Absolut, ja.
Und dass das auch für dich wichtig ist, so etwas zu erreichen, auch wenn man darüber nachdenken könnte, dass die medizinischen Ziele doch sehr bescheiden sind, die man sich da selber setzen kann, oder?
Ja, absolut. Da darf man seine eigenen Ziele, glaube ich, nicht zu hoch stecken. Also das ist bei den Frauen im Olga-Frauentreff immer wieder Thema, dass man das letztendlich dann auch als Ärztin mal aushalten muss, dass man da nicht die großen Themen angeht, behandelt oder verbessert in dem Sinne, ja, und sich da eher über die kleinen Schritte freut. Aber letztendlich war es für die Frau zu dem Zeitpunkt überlebenswichtig, weil so, ja, wie sie aussah, als sie reinkam, wäre sie auf der Straße nicht zurechtgekommen.
Also bescheidene Schritte, die aber doch eine große Wirkung für diese Patientin hatten. Du hattest mir bei Olga, als ich bei euch war, von einer Patientin mit Syphilis erzählt. Magst du das nochmal hier erzählen?
Ja, das ist ein sehr spannender Fall, der uns jetzt da, würde ich mal sagen, also jetzt wirklich 1,5 Jahre begleitet hat. Und zwar, da hat sich diese Frau, es ist eine ungarische Frau, vorgestellt, eigentlich so zur Routineuntersuchung. Sie wollte einfach mal sich durchchecken lassen. Und da fiel der Frauenärztin bei der Untersuchung ein Ulcus durum, also ein Primäraffekt der Syphilis auf. Und wir haben dann erstmal eine Diagnostik in den Weg geleitet. Das hat sich dann eben auch bestätigt. Und wir haben dann, also habe ich der Frau ja diesen Befund mitgeteilt und sie darüber aufgeklärt, was das für eine Krankheit ist, dass wir aber sehr gute Behandlungsmöglichkeiten haben und ich sie dann zur Behandlung gerne weiterleiten würde ins Zentrum für sexuelle Gesundheit. Die Frau hat dann, ist aus der Sprechstunde rausgelaufen, hat gesagt, sie möchte das alles nicht und dann war so, dass sie dann aber immer mal wieder kam und ich ihr jedes Mal wieder aufs Neue versucht habe zu erklären, wie wichtig das ist, dass man das eben behandelt und sie hat das aber abgelehnt. Ja, dann hatten wir letztendlich auch dann so über ein paar Monate den Kontakt verloren. Sie ist nicht aufgetaucht wieder und dann erst nach 1/2 Jahr wieder. Dann hat sie sich nochmal bei uns vorgestellt in der Sprechstunde und wollte gerne, dass wir das nochmal neu testen. Das heißt, ich habe ihr erneut Blut abgenommen, habe ihr gesagt, schau mal her, das ist hier immer noch eine aktive Syphilis, die müssen wir behandeln. Und da hat sie sich dann schon etwas offener gezeigt, hat mit der Sozialarbeiterin einen Termin vereinbart. Die Sozialarbeiterin wird sie dann begleiten, da ins Zentrum für sexuelle Gesundheit. Dann ist sie zu dem Termin nicht aufgetaucht. Es wurde ein zweiter Termin vereinbart. Dann ist sie aufgetaucht, ist mit der Sozialarbeiterin auch ins Zentrum für sexuelle Gesundheit gegangen. Die beiden saßen im Wartezimmer und da hat die Frau dann gesagt, sie müsse nur mal kurz auf Toilette und war verschwunden. Und die Sozialarbeiterin saß im Wartezimmer alleine und hat sich gefragt, wo die Frau ist. Also das heißt, auch da ist sie dann erstmal wieder geflüchtet. Aber man sieht so ein bisschen in so Stufen quasi. Ja. Sie hat sich da so aus meiner Sicht so rangetastet. Ja.
Nike, wie bringst du denn die Geduld auf? Wie kannst du dich immer wieder so zurücknehmen? Nicht verärgert sein.
Ich würde sagen, am ehesten durch das Hinterfragen, weshalb sich die Frau so verhält. Ja, jetzt in ihrem Fall war mein Verdacht, die Frau, die hat sich angesteckt, vermutlich bei ihrem Freund / Zuhälter. Ja. Ja. Das ist ein ganz häufiges Phänomen, ja, dass die Frauen bei der Arbeit, wenn sie mit den Freiern zusammen sind, da doch relativ konsequent Kondome benutzen, sie aber eben ihre Partner, die eben dann auch die Funktion des Zuhälters gleichzeitig haben, dass sie mit denen ungeschützt Verkehr haben und sich häufig dort in dieser Beziehung dann anstecken. Mein Verdacht ist eigentlich, dass sie sich bei dem angesteckt hat und dass sie natürlich absolut in der Zwickmühle steckt. Ja, auf der einen Seite habe ich ihr erklärt, was für eine Erkrankung sie hat. Auf der anderen Seite hat sie diesen Freund, Zuhälter, von dem sie irgendwie abhängig ist, der sie vermutlich dann auch immer wieder neu anstecken würde. Ja, ich glaube, das sind solche Überlegungen, dass ich mich einfach frage, die Patientin oder die Frau, die macht das ja nicht, um mich zu ärgern. Sie ist ja einfach in einer Notsituation, ja, dass man einfach versucht zu verstehen, was ihre Beweggründe dafür sind. Ja.
Also auch den Beziehungskontext mit zu bedenken und zu verstehen, in dem diese Patientin lebt.
Ja, absolut. Also die befinden sich ja ganz häufig in so abhängigen Beziehungen. Ja, und treffen ihre Entscheidung nicht nur für sich, sondern eben ja in ihrem Kontext, in dem sie stehen. Absolut. Und um das so zu Ende zu bringen, Ihre Geschichte, es war dann so, dass nachdem sie dann da, sage ich mal, getürmt ist aus dem Sprech, aus dem Wartezimmer, habe ich das mit dem Leiter von dem Zentrum für sexuelle Gesundheit so besprochen, dass wir das jetzt mal ausnahmsweise eben die Behandlung auch bei uns machen. Und es war so, dass in der Zwischenzeit dann insgesamt schon ein Jahr vergangen war, seitdem dieser Primäraffekt gesehen wurde in der Sprechstunde. Und damit ist sie leider genau in das Zeitraster gefallen, wo eine Einmalgabe nicht ausgereicht hat, sondern wir 3 Gaben brauchten, ja, und im Abstand von einer Woche. Und dann habe ich ihr die ersten beiden Injektionen im Olga-Frauentreff verabreicht. Das hat sie alles gut vertragen. Und dann ist sie aber für die 3. nicht wieder aufgetaucht und war jetzt wieder wochenlang verschwunden oder monatelang verschwunden und kam jetzt wirklich vor 2-3 Wochen wieder in die Sprechstunde und dann habe ich ihr vorgeschlagen, dass wir jetzt einfach noch mal Blut abnehmen und mal gucken, wie aktiv das gerade ist. Und jetzt haben wir genau letzte Woche da ihr Ergebnis bekommen und es ist ausgeheilt. Ja, also die Serologie hat eindeutig gesagt, es ist keine aktive Form mehr und es ist erstmal behandelt.
Ja, also ein schöner Erfolg für dich und dein Team. Und ich möchte fast für uns alle nochmal unterstreichen, wie wichtig auch doch anscheinend dieses behutsame Vorgehen war, um Vertrauen zu schaffen, nicht zu bedrängen, also immer schrittweise mit dieser Patientin mitzugehen.
Absolut und wirklich toller Erfolg. Vor allen Dingen auch für die Frau, ja. Ich habe ihr noch nicht mitgeteilt, wie das Ergebnis ausgefallen ist, weil sie bislang noch nicht da war, ja. Aber das hat aus meiner Sicht wirklich ein ganz dickes Lob dann auch an die Frau verdient, ja. Da fällt mir nämlich dein Podcast, den du mit der Kinderärztin hattest, ja, einer der ersten Podcasts, zu dem Thema Loben ein, ja. Bei der Frau, das hat sie sich aus meiner Sicht einfach so sehr verdient, dass man sie dafür ganz stark lobt. Ja, weil sie hat ja wirklich, also erstens es geschafft, ihre Angst zu überwinden und dann auch, wenn es natürlich jetzt, sage ich mal, nicht unser optimaler Zeitplan dieser Behandlung war, ja, aber sie hat es geschafft, doch irgendwie dieses Thema zu verfolgen und sie hat es geschafft, ja, sich behandeln zu lassen. Und ja, da freue ich mich ehrlich gesagt schon auf das Gespräch mit ihr.
Wenn du noch mal zusammenfassen würdest, was sind denn die Haltungen, die du benötigst, um mit diesen komplizierten und auch belastenden Beratungssituationen umgehen zu können?
Da kommt auch wieder das Team ins Spiel, ja. Wenn wirklich jetzt, sage ich mal, belastende Situationen sind, dass man wirklich einfach auch darüber spricht. Ich unterhalte mich mit der Krankenschwester viel darüber, ja. Wir besprechen einfach, ja, die Frauen und teilen da unsere Eindrücke miteinander.
Ja, da sprichst du ja was ganz Wichtiges aus. Du arbeitest ja mit einem Team zusammen und sagst, dass das Team dir hilft, das Sprechen miteinander, das Schwere auszuhalten.
Ja. Das ist auch ein Thema, was auch wichtig für die Frauen ist. Ja, die haben das übrigens genauso, ja, die Sexarbeiterin da. Gerade jetzt die Gruppe von Frauen, von denen ich zu Anfang erzählt habe, die sehr selbstbewusst, selbstbestimmt an ihren Beruf rangehen und die das jahrelang schon machen. Für die ist das Olga-Frauentreff auch, muss man sich so vorstellen, wie ihr Pausenraum, ja. Die stehen ja da unten auf der Straße. Und wenn sie mal eine Pause brauchen, wenn sie auch nur mal auf Toilette müssen oder so, ja, oder sich dann auch gerade jetzt in der kalten Jahreszeit auch einfach mal aufwärmen müssen, dann kommen die zusammen nach oben und setzen sich da zusammen hin an den Tisch und erzählen. Und die erzählen sich auch, Geschichten von ihren Freiern. Die warnen sich gegenseitig und sagen, du, pass mal auf. Da fährt immer so ein Typ in dem blauen VW mit dem und dem Kennzeichen rum. Da darfst du auf keinen Fall einsteigen, ja. Und tauschen sich auch aus. Also so wie wir das letztendlich, ja, uns da beruflich austauschen, also die Krankenschwester und ich, und uns da irgendwie ein bisschen Entlastung geben, ja. Genau so machen die das auch.
Also dass so eine Atmosphäre des gegenseitigen Austausches, das Sprechen miteinander, das Verbindende für alle in dieser Institution ist.
Ja, absolut.
Gibt es denn auch Menschen, die du nicht erreichen kannst?
Es gibt durchaus einige Frauen, die wir nicht erreichen. In erster Linie die Frauen, die sehr, sage ich mal, strenge Zuhälter hinter sich stehen haben. Und da erleben wir das durchaus, dass die Zuhälter nicht möchten, dass die Frauen ins Olga-Frauentreff kommen. Ja. Aber eben auch Frauen, wo wir es öfter versuchen und die einfach dann immer wieder nicht in der Lage sind, Termine einzuhalten. Ja.
Was nimmst du denn mit für deine hausärztliche Tätigkeit an anderen Orten aus diesen doch jetzt langen Jahren der Tätigkeit für Olga?
Vor allen Dingen, wie eben auch schon gesagt, dass ich mir doch auch einfach immer die Frage stelle, was sind die Gründe, die Beweggründe der, in dem Fall der Frauen oder dann in der Praxis eben auch der Patienten. Das ist nicht, dass die mich bewusst anlügen. Natürlich gibt es Sachen, die den Ärzten nicht unbedingt direkt als erstes erzählen. Und ich glaube, das hat ja jeder Mensch. Das hätte ich ja ganz genauso. Ich würde nicht alle Teile von mir jedem erstbesten dahergelaufenen Hausarzt erzählen. Ja, das muss man sich ja dann auch als Arzt oder Ärztin ein Stückchen weit erarbeiten, dieses Vertrauen. Ja, das kann nur passieren, wenn wir die Patienten bis dahin nicht schon bewertet haben. Ja, und das passiert einer Sexarbeiterin besonders schnell, ja, dass wenn sie sich vielleicht doch mal traut, bei ihrem Hausarzt zu erwähnen, dass sie Sexarbeiterin ist, ja, dann ist das nicht selten, dass da wirklich ganz also vorurteilshaft behandelt wird und die Frauen das natürlich extrem spüren. Und da ist dann also auch das Vertrauen verspielt, dass man dann wirklich mal die Wahrheit sagt, ja, worauf es eigentlich ankommt.
Bin ich aus dem Ganzen, was du erzählst, nochmal etwas aus meiner beziehungsmedizinischen Sicht zusammenfassen könnte. Also wir können von der Arbeit, die du dort machst, lernen, dass wir den Respekt bewahren sollten, dass wir uns bemühen müssen, die Lebenswelt unserer Patientinnen und Patienten zu verstehen, dass wir vielleicht auch etwas demütiger werden gegenüber den eigenen Ansprüchen nach Wirksamkeit und Erfolg. Und was du ja immer wieder rausgestrichen hast, wie wichtig Kooperationsformen sind, wie wichtig das Team und das Sprechen miteinander ist. Wir können einfach mitnehmen, wie wichtig und wirksam auch eine vertrauensvolle Beziehung sein kann, auch für Menschen, die ganz Schweres erlebt haben und erleben. Und vielleicht könnten wir mit diesen Haltungen auch der eigenen Reflexion, der eigenen Werte mit dazu beitragen, für alle Patientinnen und Patienten die Hausarztpraxis zu einem Ort der Geborgenheit zu machen. Ja, diversitätssensible Medizin wird ein Thema der Zukunft auch in der medizinischen Aus- und Weiterbildung sein. Und deine Arbeit ist dafür ein gutes Beispiel. Es ist dafür nicht etwas gänzlich Neues erforderlich und es ist auch nicht erforderlich, neue Orte zu schaffen. Die Haltung, die wir brauchen, um die jeweils gegenüber uns sitzenden Patientinnen und Patienten zu behandeln, sind dieselben. Natürlich kann mehr Wissen über das Leben auch der Sexarbeiterinnen hilfreich und nötig sein, aber insbesondere die Haltung, über sich, seine Werte nachzudenken und diesen Respekt allen entgegenzubringen. Ich danke dir dafür, Nike, dass du uns das so anschaulich mit deinen Beispielen nahegebracht hast. Was würdest du denn am Ende unseres Gespräches noch sagen? Wie können wir nicht dort arbeitenden Ärzte und Ärztinnen die Tätigkeit von Olga unterstützen, was würdest du dir von uns wünschen?
In allererster Linie würde ich mir wünschen, dass alle Hausärztinnen und Hausärzte auch Sexarbeiterinnen ganz wertfrei behandeln und ihnen entgegentreten. Hier an der Stelle würde ich gern einmal die Initiative Roter Stöckelschuh erwähnen. Das ist eine Initiative für Sexarbeiterinnen. Da kann sich jeder praktizierende Arzt, jede praktizierende Ärztin, egal welcher Fachrichtung, registrieren lassen. Dann wird man auf deren Internetseite geführt als Sexarbeiterinnenfreundliche Praxis. Das heißt, eine Sexarbeiterin, die sich jetzt eben zum Beispiel eine Hausärztin sucht, die kann dann auf der Internetseite eben schauen und sich dann wohnortnah jemanden suchen, wo sie weiß, sie kann in der Sprechstunde das erwähnen und wird wertfrei behandelt.
Also wir müssten eigentlich einen Weg finden, unsere Offenheit gegenüber dieser Thematik darzustellen, gegenüber möglichen Patientinnen aus diesem Bereich.
Genau, absolut. Und das kann man eben zum Beispiel über diese Initiative Roter Stöckelschuh machen, aber man könnte sich ja auch die Frage stellen, wie man das sonst als Praxis vielleicht auch hinbekommt, dass generell nicht nur in Bezug auf Sexarbeiterinnen, diese Initiative ist jetzt speziell für Sexarbeiterinnen, aber das betrifft ja ganz genauso die Transgender-Frage und in allen Lebensbereichen, ja, wie man vielleicht es schafft, als Praxis sein Profil so nach außen hin irgendwie darzustellen, dass die Menschen sich da trauen, ihre Probleme wahrhaft anzusprechen.
Dazu kann man zum einen das Wartezimmer nutzen, die Aushänge, die dort sind, um diese Offenheit deutlich zu machen. Ganz wichtig ist natürlich überhaupt eine offene Haltung in der Anamnese, die wir erheben. Könntest du noch mal sagen, wie wir Olga direkt unterstützen können?
Ja, es gibt ein Spendenkonto, worauf man gerne was spenden kann. Wir haben in diesem Jahr zum Beispiel aus Spenden auch Hepatitis-Impfungen finanzieren können. Außerdem gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit der Mitarbeit, nicht nur in Bezug aufs Olga-Frauentreff, sondern ganz generell gibt es ja in jeder größeren Stadt, wo es auch Drogenabhängige gibt, meistens solche Hilfseinrichtungen. In Berlin gibt es davon ganz viele. Das Olga-Frauentreff hat so ein bisschen eben das Alleinstellungsmerkmal, dass wir auch diese medizinische Sprechstunde anbieten. Aber theoretisch ist ja denkbar, sowas auch in anderen Städten auch noch zu etablieren, wenn es nicht sowieso schon dort vorhanden ist.
Ja, Nike, ganz vielen Dank auch für diese praktischen Ratschläge noch am Ende. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Engagement und insbesondere bin ich nochmal sehr berührt davon, was wir alles von deiner Arbeit lernen und mitnehmen können für die allgemeine Versorgung. Dir also nochmals vielen Dank.
Vielen Dank auch an dich, Iris. Das hat Spaß gemacht und ich freue mich, dass du und vor allen Dingen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse an meiner Arbeit, aber insbesondere auch einfach an den Frauen vom Olga-Frauentreff haben. Das freut mich wirklich.
Ja, ich hoffe, dass wir dieses Interesse geweckt haben. Ich danke Ihnen allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Weitere Informationen, Hintergründe und Literaturempfehlungen finden Sie auf irisfeit.de.